traue auf dich, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Danke für die freundliche Begrüßung, die Vorstellung und danke für die Gemeinschaft, die wir jetzt miteinander pflegen und haben dürfen in diesem Gottesdienst. Gemeinde Herford sei gesegnet. Ich werde eine Präsentation mit nebenher laufen lassen in der Predigt. Als ich die verschiedenen vielen Gesichter sah und hier auch begrüßt habe, stellte ich fest, ich bin doch ein alter Mann geworden oder älter geworden. Ich bin der Sohn von, ich bin die Tochter von, ah ja. Das sind denn ja diejenigen, die auch schon so 40 plus sind. Sei gesegnet, Baptistengemeinde Herford. Ich freue mich, dieses Jubiläum mitfeiern zu dürfen. Da ist 150 Jahre Baptistengemeinde Herford, sei gesegnet. Das sind nur so Schriftzüge, die man mitverfolgen kann, aber nicht muss. Das Halljahr. Das 150-jährige Jubiläum neigt sich dem Ende zu für die Gemeinde Herford. Der Alltag kann wieder einkehren und der wird bestimmt bald einkehren. Das Halljahr hatte im alten Israel eine hohe Bedeutung. Nach der Landnahme Kanaans setzte Gott fest, dass sich alle 7 Jahre das Volk Gottes besonders an den Auszug aus Ägypten erinnern sollte und feiern sollte. Nach 7 mal 7 Jahren wiederum begann das 50. Jahr, das sogenannte Halljahr oder übertragen, anders übersetzt, der Freudenschall, also ein Jubeljahr. Und ihr als Gemeinde feiert nun das 3. Halljahr. 3 mal 50 Jahre habt ihr gefeiert und seid noch dabei. Und feiert die großen Taten Gottes, die ihr sicherlich in diesem Jahr an wiederholter Stelle gefeiert habt und miterlebt habt. Wir haben es bei dem ersten Eröffnungstag auch miterlebt, meine Gisela Frau jetzt und ich. Ich habe ja den Vorteil, ich muss nicht immer überlegen, mit wem spreche. Gisela trifft immer die Richtige, jedenfalls in dieser Beziehung. Gott hat gehandelt, Gott hat damals gehandelt und er hat dann damals auch einen Schuldenschnitt gemacht, nämlich dass Schulden erlassen wurden. Und dass man sich daran erinnerte, dass die Väter- und Müttergenerationen vor ihnen, die da waren, schon von Gott gesegnet wurden. Schließlich mündet das Ganze in der einen Person Jesus von Nazareth, dem Sohn Gottes, als er nämlich in seiner Heimatstadt Nazareth auftritt und die gute Nachricht predigt und sagt, Gott, er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkündige und den Blinden das Augenlicht gebe, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit bringe und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Jedes Halljahr ein besonderes Gnadenjahr Gottes. Jedes Jahr ein besonderes Gnadenjahr Gottes. So schließt Jesus dann seine Predigt ab. Heute hat sich dieses Wort erfüllt. Lukas 4. Dieses Gnadenjahr dauert an. Es gilt auch heute noch. Es erfüllt sich auch im Jahr 2015 in dieser Baptistengemeinde Herford und mit dieser Baptistengemeinde Herford. Und zwar mit all denen, die hier sind und die zu der Gemeinde gehören, als Mitglied, als Freunde, wie auch immer. Zum 150. Mal dieses Jubeljahr. Segen empfangen und Segen weitergeben. Freiheit erfahren und Freiheit leben. Frieden haben und Frieden gestalten. Den Armen die gute Nachricht bringen. Segensgrüße möchte ich von einer Enkeltochter mitbringen, nämlich der Gemeinde Eikos, zu der wir, meine Frau Gisela und ich, gehören, in der ich 2 mal 8 Jahre Pastor war. Grüße der Enkeltochter Eikos, Mitglieder circa 110, steigende Zunahme. Dazu ein kleines Café, die alte Schule einmal im Monat. Das Gemeindehaus war früher mal eine Schule, das 1964 von der Gemeinde gekauft wurde und dann entsprechend umgebaut wurde. Ich frage mal so, wer war denn da schon mal in Eikos, so zu irgendeinem Ausflug oder Ähnlichem? Na, ein großer Teil, fast der größere Teil. Denn wisst ihr, wie es dort noch aussieht? Es ist nämlich eine Vision, Erweiterungsbaupläne für 300 Mitglieder. Wir haben nämlich einen Gottesdienstbesuch von circa 110 bis 170 Leuten. Kürzlich war es sogar so, da reichten die Stühle nicht mehr. Aber das schwankt. Trotzdem, man denke daran, ich habe so gedacht, wie viel Einwohner hat Herford? 60.000? 65.000. In Eikos, das Dorf, hat etwa 1.000 Einwohner, 110, 150 Mitglieder. Ich stelle mal so ganz grob fest, so bei 10% müsste die Gemeinde Herford demnächst, was weiß ich, das Stadion mieten oder sowas. So die Prozentverteilung. Gott segnet die Gemeinde. Gott segnet diese Gemeinde und hat durch diese Gemeinde andere Gemeinden entstehen lassen. Ich hörte ja eben Bünde, da bin ich ja auch eine Weile gewesen. Zu den vielen Festterminen diesen Jahres haben wir, meine Gisela und auch ich, ein eigenes persönliches Fest gehabt. Nämlich vor 14 Tagen haben Gisela und ich die Goldene Hochzeit gefeiert. Noch gerade mal eben gewesen. Mit unseren Kindern auf dem Campingplatz in Fehmarn. Und dann auch mit einem großen Freundeskreis aus der Gemeinde. 150 Jahre miteinander einen gemeinsamen Weg gehen. Das war damals die 100-Jahr-Feier dieser Gemeinde, um es nur noch mal zu rekapitulieren. Bei uns, meiner Frau und mir, reichte es nur zu einer Haussegnung durch Pastor Rolf Sturhan. Das waren noch andere Zeiten damals. Es ist ja aber noch mal alles gut gegangen, wie der Kölner sagt, auch bei uns, trotz nur einer Haussegnung. Oder vielleicht gerade deshalb. Und noch ein weiteres Jubiläum geht mich jetzt ganz persönlich an. Am 1. Januar 2016, nämlich in 2 Monaten, bin ich hier in dieser Gemeinde getauft worden von Pastor Wilhelm Riemenschneider, Großvater unseres letzten Präsidenten Hartmut Riemenschneider. Mein Taufspruch in deutscher Schrift, Sütterlin-Schrift, wird man schwer lesen können, aber ich lese sie trotzdem einmal hier vor. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Sprüche 23, Vers 26. Diesen Taufspruch habe ich immer in meiner Bibel zu Hause liegen, damit er mir nicht verloren geht. Ich hoffe, ihr habt auch euren Taufspruch noch. Manche Baptisten, wir sind mal getauft worden. Ja, wann denn? Ja, ach, das war so irgendwann so. Wir haben das nie so, habe ich manchmal den Eindruck, so ernst genommen. Für mich war die Taufe der Anker in meinem Leben. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Ich habe damals das Wort gar nicht verstanden. Ich muss dazu sagen, 2 Monate später, also nach dem Januar, hatte ich einen schweren Wintersportunfall, der mich fast das Leben gekostet hätte. Und als der Bruder Riemenschneider mich besuchte, sagte er mir, wer weiß, was Gott mit dir noch vorhaben mag. Damals verstand ich das noch nicht. Später lernte ich es zu verstehen und zu begreifen, was damit gemeint sein konnte. Aber über unserem Leben und über meinem Leben standen Gottes bewahrende Hand. Und meine Gisela wurde übrigens dann 1966 von Rolf Sturhan getauft in dieser Gemeinde. Wir gingen nach Bünde beruflich, aber die Verbindung zu dieser Gemeinde blieben. Wir gingen auch in die Gemeinde Bünde und haben dort mitgearbeitet. Diese Verbindung blieben. In den Anfang der 1970er Jahre übernahm ich für kurze Zeit den gemischten Chor. Der hatte nämlich keinen Dirigenten. Das war Reinhard Eickmann, der war, glaube ich, nach Berlin gegangen. Und dann erinnerte man sich ja, der Krause hat ja auch einen Dirigentenlehrgang gemacht, hat ja auch einen Chor geleitet. Da habe ich für kurze Zeit, so circa ein halbes, ein Jahr, den Chor übernommen. Hat mir viel Freude gemacht. Wie es den Chorsänger gegangen ist, die müsst ihr selber fragen. Das kann ich nicht beurteilen. Und danach kam ein Theologiestudium in Hamburg von 1974 bis 1978 und unser erster Dienst war denn in der Enkeltochter Eickhorst und Espelkamp und Lübbecke, die ja im Verbund zu Bad Oeynhausen der Tochter von Herford waren. Gott schreibt mit seinen Menschen, mit uns, mit seiner Gemeinde Geschichte. Er schreibt mit ihr Heilsgeschichte. Heilsgeschichte in einer immer heilloser werdenden Welt, wie wir es täglich in den Medien vermittelt bekommen und auch hier in unserem Land erfahren. Ja, wir Christen haben trotz aller unserer Begrenztheit den Auftrag, Gottes Segen, Heil und Frieden in Wort und Tat weiterzutragen, so wie die 100-jährige Festschrift dieser Gemeinde es schon ausdrückte, einen solchen Schatz haben wir in irdenen Gefäßen. Über diesen Schatz in irdenen Gefäßen möchte ich etwas sagen und erst rund 4000 Jahre alt, der Segen an Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Der Herr sprach zu Abraham, ziehe weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und wer dich verwünscht, dem will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden, Segen erlangen. Da zog Abraham weg, wie der Herr ihm gesagt hatte. Mit dieser Verheißung, die Abraham von Gott erfährt, wurde ein neues Kapitel der Weltgeschichte aufgeschlagen. Abraham tritt in die Schnittstelle der Geschichte Gottes mit dieser Welt ein, nachdem Gott zuvor einige Neuanfänge vorgenommen hatte, nämlich in der Urgeschichte, 1. Mose 1 bis 11. Die gesamte Vorgeschichte vom Garten Eden bis hin zu Babel mit der Sprachenverwirrung gleicht etlichen Abstürzen und Neustarts in der Geschichte. Wenn man es computertechnisch sagen will, sind es Backup-Stories Gottes mit der Urgeschichte. Wie der Fluch des Sündenfalls sich auf die ganze Menschheit auswirkte, soll nun der Segen über Abraham auf die ganze Menschheit kommen. Zum Mittler des Segens wird Abraham erwählt. Dieser 4000 Jahre alte Neustart Gottes mit seiner Welt ist ein neues Zeitfenster in der Geschichte und setzt ein mit dem kurzen Zuspruch, ich will dich segnen. Ich will dich segnen. Kein Satz, kein Wort, keine Idee, keine Philosophie, kein politisches Programm hat eine solche Kraft und Wirkung in der Geschichte der Menschheit gewonnen, wie dieser Satz, ich will dich segnen. Oder einfach, sei gesegnet. Sei gesegnet. Tausende Male, millionenfach wiederholt sich dieses Wort, ich will dich segnen. Wenn ein 80-jähriger Mensch von der Wiege bis zur Bahre regelmäßig in der Kirche gewesen ist, hat er gut 4000 Mal Segen empfangen. Zum Beispiel den aaronitischen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Was bedeutet segnen? Im Deutschen bedeutet segnen vom lateinischen Signare her ein Zeichen setzen, ein gutes Zeichen setzen. Vom hebräischen Griechen herkommen meint es segnen auch loben und preisen, anbeten, ja Gutes wünschen. Von Abraham wird uns berichtet, dass er in ein anderes Land gehen soll. Geh, zieh weg aus deinem Land, das ich dir zeigen werde. Auf dieser Karte können wir sehen, der sogenannte fruchtbare Halbmond, die Route, die von unten, vom rechts jetzt aus gesehen, ausgeht über Haran und das Gesamte. Im Hintergrund sehen wir die einzelnen Gebiete, Syrien, Iran, Irak, da, wo heute die vielen Flüchtlinge herkommen. Dieses ist das Gebiet, in der Abraham den Auftrag bekam, den Befehl kam, auszuziehen. Geh, zieh weg in das Land, das ich dir zeigen werde. Es war ein einfaches Ticket, was Abraham in die Hand bekam. Es stand kein Zielort drauf. wohin er denn gehen sollte. Es war auch kein Return-Ticket, sondern nur eine einfache Fahrt ins Blaue, ins Ungewisse. Was für eine Strecke, die Abraham da vor sich hatte, ohne Auto mit Klimaanlage. Ebenso dramatisch wie die tausend und abertausend Flüchtlinge aus den Gebieten zurzeit nach Europa, nach Deutschland kommen. So ist unser Leben. Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. So ist dein Leben. Es gibt nur ein einfaches Ticket für dein Leben. Es ist wie eine Einbahnstraße. Wer weiß schon, was morgen oder in einer Woche sein wird oder in einem Jahr. Ja, wir können planen, aber du weißt trotzdem nicht, ob es und wie es weitergeht. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ein spannendes, ein unbekanntes, eine Terra Incognita. Lediglich ein Gültigkeitssiegel des Auftraggeber stand auf dem Ticket des Abraham. Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Kein Ziel vor Augen, wohl aber Gottes Segen im Reisegepäck. Ich will dich segnen. In der Schöpfungsgeschichte hatte Gott zunächst alles gesegnet, bevor er nach dem Abfall der Menschen den Fluch über die Schöpfung aussprach. So segnete Gott die Tiere, die Menschen und auch den siebenten Tag, an dem er ruhte. Es ist immer Gott selbst, der Segnende ist. Der Gegensatz zu Segen ist Fluch. Mit dem Verwünschen oder Verfluchen ist zum Ausdruck gebracht, dass man mit dem Betreffenden nichts mehr zu tun haben will, dass man keine Gemeinschaft mit ihm wünscht, dass man ihn quasi abgeschrieben hat. In der Urgeschichte ist genau das geschehen, dass Gott, nachdem die Menschen ungehorsam und sich von ihm abgewandt hatten und meinten, wir werden sein wie Gott, wir brauchen Gott gar nicht mehr, wir werden so klug sein wie der, da sprach Gott den Fluch aus, nicht über die Menschen, wohl aber über das Land und über die Schlange. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen. So zieht es sich durch die Urgeschichte hindurch, bis zu dem Augenblick, wo Abraham auf der Weltbühne der Geschichte Gottes erscheint. Nun setzt Gott einen neuen Maßstab, nimmt einen Paradigmenwechsel vor. Statt Fluch, Segen, seid gesegnet, steht nun auf der Agenda Gottes für diese Welt. Schon der Enkel Abrahams, Jakob, machte von der Segensverheißung Gebrauch, als er sich mit seinem Bruder Esau verkracht hatte und bis aufs Messer verfeindet war. Weil er seinen Bruder Esau um das Erbrecht mit einer Erbsensuppe geprellt hatte und vor seinem Bruder fliehen musste. Ich höre das Grummeln schon, können auch Linsen gewesen sein. Ein Cordon Bleu war es jedenfalls nicht, das hätte ich noch verstanden. Über zwei Jahrzehnte waren die Brüder verfeindet, bis zu dem Tag und der Nacht, als Jakob in einem Traum mit einem fremden Gottesnamen ums Überleben kämpfte. Als der Morgen anbrach, forderte der Fremde von Jakob, ihn freizulassen. Da erwiderte Jakob, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Worauf der Gottesmann ihn nach seinem Namen fragte und Jakob erstmals in seinem Leben ehrlich mit sich und anderen war. Schlitzohr ist mein Name. Jakob, Betrüger, Hinterlistiger. Worauf ihm der Fremde einen neuen Namen gab. Israel sollst du nun heißen, Gottesstreiter, denn du hast mit Gott gekämpft und gesiegt und der fremde Gottesknecht segnete ihn. Wenig später traf er mit seinem Bruder Esau zum ersten Mal nach über zwei Jahrzehnten wieder zusammen. Und sie fielen sich in die Arme, küssten sich, versöhnten sich beide in einem großen Versöhnungsritual. Und Jakob kannte seinen Bruder Esau. Ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht, und du hast mich so freundlich angeschaut. Eines der schönsten Sätze in der Bibel. Ich sah dein Angesicht, als sehe ich Gottes Angesicht und du hast mich so freundlich angeschaut. Ein sich bekennender Bruder Jakob und ein vergebender Bruder Esau. Vielleicht einmal eine Anregung für Eheleute. Nach einem Ehestreit sich anzuschauen und voreinander zu bekennen: Ich sah dein Angesicht, als sehe ich Gottes Angesicht, und du hast mich so freundlich angeschaut. Wäre doch mal eine Übung wert. Ich will jetzt nicht erklären, warum ich so gut aussehe hier. Meine Frau und ich haben mal eine Vereinbarung getroffen, als wir heirateten: Wer streitet, einen Streit anfängt, geht zuerst für eine Stunde nach draußen. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich an der frischen Luft verbracht. Wir erinnern uns in diesem Jahr auch an 70 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges und an die Befreiung aus Konzentrationslagern wie zum Beispiel Auschwitz. Im Lüneburger Auschwitz-Prozess hatte die Überlebende Eva Kohr dem angeklagten früheren SS-Mann Oskar Gröning die Hand zur Versöhnung gereicht. Ich habe den Nazis vergeben, sagte sie. Die 81-Jährige hat mit ihrer Zwillingsschwester grausame medizinische Experimente in Auschwitz überlebt. Die übrigen Familienglieder starben dort. Meine Vergebung spricht die Täter nicht frei, betonte sie vor dem Landgericht. An Gröning gerichtet sagte sie: Ich hoffe, dass Sie und ich uns als ehemalige Gegner als Menschen begegnen können. Eva Kohr nannte das Verzeihen einen Akt der Selbstheilung und der Selbstbefreiung. Aus Fluch wird Segen. So wie Jakob und Esau es erfahren haben. Aus Fluch wird Segen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist Abrahams Marschbefehl auf dem Weg in ein unbekanntes Land. Der Folgesatz: Du sollst ein Segen sein, ist besser übersetzt: Du wirst ein Segen sein. Das ist die logische Konsequenz. Es ist wie mit einem römischen Brunnen, der aus der Tiefe Wasser heraus pumpt, nach oben aus der Quelle kommt, in die oberste Schale, dann in die, wenn die voll ist, läuft sie über die nächste Schale, wenn die voll ist, läuft sie wieder die nächste und schließlich in ein großes Becken, wo viele sich dran an dem frischen Quellwasser erquicken können. Segen ist die umfassende göttliche Zuwendung und beinhaltet Heil und Heilung für den Menschen, Befreiung von Last und Fluch, eben das Gute für den Menschen. Gott ist so gut zu uns. Und weil Gott so gut zu uns ist, können wir nicht anders als auch unserem Nächsten gut sein und ihn segnen. Wie wird Segen vermittelt? Jakob sagte zu Josef, er möge doch seine Kinder segnen. Und Gott, der Gewaltige, erschien mir so, er spricht Jakob dann zu Josef, Gott, der Gewaltige, erschien mir im Land Kanaan, er segnete mich und sagte: Ich will dich fruchtbar machen und vermehren, dich zu einer großen Schar von Völkern machen. Und dieses Land will ich deinen Nachkommen geben. Dann segnete er die Söhne Josefs und sagte dreimal: Ich bete zu dem Gott. Ich bete zu dem Gott, nach dessen Willen meine Väter Abraham und Isaak sich stets gerichtet haben. Ich bete zu dem Gott, der mich wie ein Hirt mein Leben lang geführt und beschützt hat. Ich bete zu dem Gott, der in aller Not zur Stelle war und mich gerettet hat. Er segne diese Kinder, damit mein Name und der meiner Väter Abraham und Isaak in ihnen und ihren Nachkommen fortlebe. Liebe Gemeinde, hier steht Segen für Kinder und Enkelkinder bereit, für Wohlergehen, ja, für ein reiches Leben, für alles, was dem Menschen gut tut. Dieser Segen, den Jakob weitergibt, kommt schon von seinem Vater Isaak und Großvater Abraham her. Ich will dich segnen, du wirst ein Segen sein. Liebe Eltern, liebe Großeltern, da haben wir ein Vorbild und einen Auftrag, unsere Kinder und Enkel und Urenkel im Namen Gottes zu segnen. Redet nicht so viel mit euren Kindern über Gott, aber redet mit Gott über eure Kinder. Wenn sie morgens aus dem Haus gehen, segnet sie. Wenn sie wiederkommen ins Bett gehen, segnet sie. Sprecht ein Segensgebet für sie. Betet zu unserem Gott und segnet sie. Die Handauflegung ist ein Zeichen für die geistliche Macht und göttliche Kraft, die durch den Segnenden weitergegeben wurde und wird. Bei Jakob sehen wir sogar, dass ein erschlichener Segen durch Handauflegung seine bleibende Kraft behalten hat. Allerdings ohne Einsicht Jakobs und Esaus Versöhnungsbereitschaft wäre die Geschichte wahrscheinlich anders verlaufen. Der alte Segensgruß, gesegnet bist du, steht für den Schutz eines Gastes, eines Fremdes, der zu uns kommt und auch wenn er uns wieder verlässt. Das uns bekannte Grüß Gott, was vor allen Dingen im süddeutschen Raum gesprochen wird, und ich habe es ja nun in den letzten 4 Jahren wiederholt so gehört, Grüß Gott meint nichts anderes als Gott sei mit dir. Und das Adieu, was uns eher vertraut ist aus dem lateinischen Adeum, zu Gott hin, sei mit Gott. Und die Kurzfassung darauf ist einfach Tschüss, Adieu, Tschüss, sei gesegnet. Also wenn wir das sagen, denken wir daran, aha, er meint das auch so oder sie meint das auch so. Und mancherorts wünscht man sich ja beim Essen noch gesegnete Mahlzeit und sagt nicht nur guten Appetit. Nachdenkenswert. Gottes Segen erfahren wir und seine Bewahrung. Ich weiß nicht, ob man noch die Kirchenglocken in Herford hört. Zu 3 Zeiten, morgens 7, mittags 12, abends 18 Uhr. Es ist der Aufruf, innezuhalten, Augenblicke stillzuhalten und sich daran zu erinnern, sich erfreuen, Gott ist mit mir, Gott ist mit uns. Ja, es ist sogar das Innehalten, die Entschleunigung des Tages gemeint. Wenn Gott sich sogar entschleunigte, als er den 7. Tag gesegnet hatte, steht denn da, und er ruhte am 7. Tag von all seinen Werken. Was er da gemacht hat, weiß ich nicht. Ob er im Lehnstuhl gesessen hat, ein Glas Wein getrunken hat, kann ja sein. Ich war nicht dabei. Aber wir brauchen auch die Zeiten der persönlichen Entschleunigung. Mitten im Tag. Ich habe gelernt in meiner Kölner Zeit, fast 12 Jahre da, im ökumenischen Arbeitskreis der Stadtkirche, da hatten wir immer alle 2 Monate eine Sitzung, einmal im Stadtkirchenverband in der Karthause und einmal im Kölner Forum, am Kölner Domforum gegenüber dem Kölner Dom. Und immer dann, wenn wir unsere Sitzung hatten und mittags die Glocke schlug 12, haben wir innegehalten, alles beiseite gelegt, 1 Minute, 2 Minuten Stille, dann haben wir gemeinsam das Vaterunser gebetet. Ich habe mir das zur Angewohnheit gemacht, wenn es so mittags oder abends, wie man irgendwo draußen hört, die Glocken, halte ich inne. Augenblick Stille, Sammlung und bete das Vaterunser. Tut mir gut, tut meiner Seele gut. Einmal entschleunigen. 2000 Jahre nach Abrahams kommt ein drittes Kapitel, ein dritter Akt wird aufgeschlagen. Abrahams Segen wird zum Zukunftssegen. Der erste Akt, die Urgeschichte, der zweite Akt, die Abrahams Geschichte mit Israel und der dritte Akt. Jesus kommt als der Sohn Gottes in diese Welt. Mit der Sendung und dem Kommen Jesu gilt, was Johannes bezeugt, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, uns geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns gab. Am Kreuz auf Golgatha wird durch den Sohn Gottes über der Welt liegende Fluch in Segen für die Welt verwandelt. Der Fluch über der Welt wird in Segen für die Welt verwandelt. Paulus erklärte später hochtheologisch im Galaterbrief, die Schrift des Alten Testamentes also, aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Völker der Erde durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte die Schrift dem Abraham, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der im Holz hängt. Damit der Segen Abrahams unter alle Völker komme in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Abrahams Segen wird zum Zukunftssegen. Liebe Gemeinde, Christus hat uns den Fluch der Gottesferne auf sich genommen. Und er hat uns erlöst von dem Fluch, als er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn wir das Abendmahl feiern, werden wir das und dann können wir uns das wieder vergewissern. Da lag die ganze Gottesferne auf dem Sohn, auf seinem Sohn. Mit seinem Ruf, es ist vollbracht, ist unwiderruflich festgemacht. Der Fluch, der über dieser Welt wie ein Damoklesschwert lag, ist endgültig beseitigt. Gott hat den Sieg errungen, hat Höll und Welt bezwungen. Von Tod in Schanden ist Christ erstanden. Über manchen Familiengeschichten liegen Bürden von Schicksalsschlägen gar wie ein Fluch. Doch seit dem Ruf Jesu, es ist vollbracht, gilt dennoch, der Fluch ist in Segen verwandelt, uneingeschränkt, ohne Wenn und Aber. Ich will den segnen und du sollst zum Segen sein. Ja, seid gesegnet und werdet zum Segen. Da, wo du lebst, wo du arbeitest, in der Schule, im Beruf, in der Familie, in der Nachbarschaft, sei gesegnet und werde zum Segen. Jesus segnete nach seiner Auferstehung die Jünger, als er ihnen begegnete und ihnen sagte, fürchtet euch nicht, empfanget den Heiligen Geist. Als sie mit Namen ansprach, Maria, Thomas, Sohn Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb, weide meine Schafe, alles Segnungen. Nun darfst du, dürfen wir beten, mein Herr und mein Gott, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Seit Gott uns sein Angesicht in Jesus gezeigt hat, dürfen wir die Freundlichkeit Gottes im Segen empfangen. Und den Bruder, die Schwester, den Freund und den Fremden segnen. Ja, wir dürfen dem anderen sogar das Angesicht Gottes entdecken. Jesus sagt sogar, segnet die euch verwünschen. Das braucht viel Kraft, das kann man nicht so ohne weiteres, auch erst recht nicht von sich aus, sondern alleine in der Kraft des Heiligen Geistes. Dennoch, die Freundlichkeit Gottes im Segen empfangen und weitergeben. Beim Abendmahl segnen wir Brot und Kelch, indem Gott mit uns den ewigen Bund des Friedens geschlossen hat, unwiderruflich. Wir dürfen im Namen Jesus segnen und uns segnen lassen. Beim Austeilen des Brotes und Kelches empfehle ich, ja, ich lade einfach dazu ein, beim Weitergeben zu sagen, im Namen Jesu sei gesegnet. Nicht nur einfach stumm weitergeben, sei gesegnet. Ich lade dazu ein. Und ich schließe mit den Auszügen eines Segensgebetes des verstorbenen Christen und Kabarettisten Hans-Dieter Hüsch, Köln, den er auf dem 24. Evangelischen Kirchentag 1991 gesprochen hat. Im Übrigen meine ich, dass Gott uns Geleit geben möge, immer da auf unserem langen Weg der Menschwerdung. Wir bitten, ihn Zeichen zu setzen und Wunder zu tun, dass wir von all unseren Schuldzuweisungen ablassen und jedwedem Gegner ein freier Gastgeber sind. Er möge uns von seiner Freiheit ein Lied singen, auf das wir alle gestrigen Vorurteile außer Kraft und alle Feindseligkeiten außer Gefecht setzen. Er möge uns von seiner großen, zeitlosen Zeit ein paar Stunden abgeben. Und er kann gewiss nicht überall sein. Er möge in unsere Stuben kommen und unsere Habseligkeiten segnen. Unsere Tassen und Teller, die Kanne, die Zuckerdose und den Salzstreuer, die Essigflasche und den Brotkorb. Er möge vor allem die Kinder schützen und die Tiere vor jeglicher Willkür. Ja, er möge sich zu uns an den Tisch setzen und erkennen, wie sehr wir ihn alle brauchen, überall auf der ganzen Welt. Denn wer will uns erlösen von all unserem weltgeschichtlichen Wahn, auch von unseren täglichen Lebenskonflikten? Gott, unser Herr, möge auch manchmal ein Machtwort sprechen. Er möge sich unser Erbarmen am Tag und in der Nacht, in der großen Welt und in der kleinen Welt unseres Alltags. Er möge uns unsere Krankheiten überstehen lassen und uns in der Jugend und im Alter seine Schulter geben, damit wir uns von Zeit zu Zeit, von Gegenwart zu Gegenwart an ihn anlehnen können, getröstet, gestärkt und ermutigt. Gemeinde Herford, sei gesegnet und seid ein Segen. Amen.